Guten Morgen. Haben wir die Stromrechnung bezahlt? Könnten wir vielleicht ein bisschen heller machen? Danke. So, Predigt. Wir werden dazu eine Geschichte aus der Apostelgeschichte betrachten. Damit die nicht so einsam dasteht, betrachten wir die davor kommende Geschichte auch. Die Apostelgeschichte ist ein ganz erstaunliches Buch. Als sie aufgeschrieben wurde, da nannte man sie meistens die Taten der Apostel. So, die Evangelien, das war die gute Nachricht, das war die Nachricht davon, dass Gott in die Welt gekommen ist und dass diese Welt nicht so bleiben muss, wie sie ist. Und die Apostelgeschichte ist ja dann das, was geschah, nachdem er weg war, nachdem die Apostel übernommen haben. Ganz erstaunliches Buch. Es endet offen, endet ganz abrupt. Einfach so, da kommt zum Schluss ein Satz, der irgendwie: Paulus blieb 2 volle Jahre in Haft in seiner Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Punkt. Wisst ihr warum? Warum da kein definierter Schlusspunkt ist und dann passierte das und dann dies und jenes? Wisst ihr, warum das ist? Läuft weiter, genau, läuft weiter. Die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, das, was Jesus Christus freigesetzt hat auf dieser Welt durch sein Hiersein, das hat nie aufgehört. Dieses Buch hat keinen Schluss, sondern dieses Buch geht mit dir und mir weiter. Das ist das Tolle. Ja. Gut, wir lesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 16, ab dem Vers 14. Der Hintergrund: die Apostelgeschichte berichtet hier von einigen Missionsreisen, Missionare, Menschen, die sich aufgemacht haben, die gute Nachricht in alle Welt zu bringen. Innerhalb von wenigen Jahren ist das explodiert. Das gesamte damals besiedelte Reich hat von der Güte und Gnade Gottes gehört. Hier wird also berichtet von zwei Menschen. Der eine hieß Paulus, der andere hieß Silas. Und die hatten noch einige dabei. Und die waren also unterwegs und reisten mehr oder weniger von Stadt zu Stadt und haben dort die gute Nachricht verkündigt. Damals war das noch nicht so komfortabel wie heute, dass man irgendwo eingeladen wurde. Dann hat man da schön übernachtet im Hotel. Dann kam man am Morgen hier so in einen wunderbaren Raum und konnte dann dort verkündigen und hat sich dann schön zum Mittagessen aufgemacht. Sondern das war strapaziös. Die Lebensbedingungen waren ja ganz anders. Man ging zu Fuß. Wenn man Glück hatte, ging man auf einem Esel. Das ist die Frage, was bequemer war. Der Esel war, glaube ich, etwas schneller, aber das war auch der ganze Unterschied. Und man hat gesucht in jedem Ort, wo sind Menschen, bei denen man Anknüpfungspunkte hat. Ja? Manchmal ist ja unsere Evangelisation so, wir stellen uns irgendwo hin und sind froh, wenn wir zu jemandem sprechen dürfen, den wir nicht kennen, weil das nicht so peinlich ist. Aber, kennt ihr das? Das furchtbare E-Wort. Evangelisation. Wuff, ist die Gemeinde leer. Wenn wir es mal eilig haben, euch, na gut, lassen wir das. Auf jeden Fall, damals war das anders und eigentlich funktioniert die Weitergabe der guten Nachricht auch anders. Damals war das so, dass die Menschen in einen Ort kamen und sie haben gesucht: Wer ist uns ähnlich? Mit wem haben wir Beziehung? Mit wem können wir Kontakt anknüpfen? Und dann, wenn die uns ein bisschen kennengelernt haben, dann erzählen wir von der Güte Gottes, von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Es war bei den Juden, die evangelisiert haben, waren das die Juden? Die gingen zu Juden und haben festgestellt, aha, da haben wir offene Türen. Paulus ging auch oft, der war Zeltmacher von Beruf, der ging oft zu anderen Zeltmachern und hat mit denen Kontakt gehabt. Also das war so die natürliche Weise. So, und wir steigen jetzt ein bei der Bekehrung einer Frau. Und zwar haben sie das mal wieder gemacht. Sie waren dort, sie gingen am Sabbattag hinaus vor die Stadt an den Fluss. Da dachten wir, dass man zu beten pflegt, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, das war eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die hörte zu. Und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Also auf der einen Seite ist da dieses Zeugnis, das Paulus erzählt. Auf der anderen Seite ist eine Frau, der Herr das Herz auftut. Auch ein interessanter und wichtiger Hinweis, wenn wir die Botschaft weitergeben, wenn wir anderen erzählen davon, was in unserem Leben geschehen ist und warum wir eine andere Vergangenheit, eine andere Gegenwart und eine völlig andere Zukunft haben. Das ist, dass jemand mit offenem Herzen hören muss. Dass Gott dazukommen muss und das Herz aufmachen muss. Also, dieser Frau, der hat der Herr das Herz aufgetan, Warum tut er das? Warum tut er das? Vermutlich, weil Menschen dafür gebetet haben. Und vermutlich, weil Paulus einen Blick dafür hatte. Paulus hat gefragt, wo ist der Boden, wo ich hinsehen kann? Wo kann ich hinsehen? Wo kann ich von deiner Liebe erzählen? Und es kommt an. Naja, die hatte also Acht darauf und die hat sich dann bekehrt, die hat sich zu Gott hingewendet. Als sie aber mit ihrem Haus getauft wurde, da bat sie uns und sprach. Uns. Ich habe vorher gesagt, das war nicht nur Paulus und Silas, sondern das war eine ganze Reisegruppe. Ja. Es gab mal einen schlauen Historiker, der hat gesagt, ich beweise, dass die Apostelgeschichte fiktiv ist. Das ist ja damals so gewesen in dieser Zeit, dass Bücher geschrieben wurden und dann hat man, um denen den Wahrheitsgehalt vorzutäuschen, um den Anschein der Wahrheit zu erhöhen, hat man so getan, als wäre es eine echte, reale Person, die geschrieben hat und hat Lebensumstände eingebaut, die der damaligen Zeit entsprachen und ja und so weiter. Ja. Und dann hat er also gesagt, und ich nehme diese Apostelgeschichte und beweise, dass es fiktiv ist, indem ich versuche, ob es sich nachvollziehen lässt. Er hat sich dann mit dem Schiff aufgemacht und all diese Dinge und war total verblüfft, dass das absolut exakte und präzise Angaben sind. Ja, er schwamm im Hafen A los und kam zu der Zeit, die Apostelgeschichte angab, im Hafen B an. Also es ließ sich alles vollkommen so nachvollziehen, wie es hier geschrieben steht. Und er kam dann zu dem Schluss, das ist für einen Autor entweder eine ganz erstaunliche Leistung oder wir müssen die Hypothese in Betracht ziehen, dass es sich hierbei tatsächlich um einen echten Bericht handelt. Also die Apostelgeschichte ist ein Buch. Man merkt, wann der Autor mit dabei war. Manchmal schreibt er sie und manchmal schreibt er uns, wie hier. Als sie mit ihrem Haus getauft war, da bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn Jesus glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns dazu. Also dieser Autor, das ist Lukas, ein Arzt, der Paulus begleitet hat, der war also mit dabei und dann ging sie in dieses Haus. Das ist so die Rahmenbedingungen. Wir versetzen uns innerlich in diese Stadt. Wir sehen, wie sie die ersten Kontakte knüpfen. Wir sehen, wie sich eine Frau bekehrt und mit ihr dann auch gleich die, die zu ihr gehören. Wir sehen, wie die ganze Missionstruppe eingeladen wird, bei ihr zu sein. Und dann beginnt das Leben des Missionars in dieser Stadt. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Dienerin, eine Magd. Die hatte einen Geist, der wahrsagen konnte. Und die brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagegeist. Diese Frau folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Erstmal soweit, das ist noch nicht die Geschichte, um die wir uns kümmern. Das ist noch die Geschichte vor der Geschichte, nur damit ihr ja wisst, wo wir sind. Also sie gehen zum Gebet, sie sind in dieser Stadt im Haus der Lydia und haben gewisse Abfolgen. Man geht am Sabbat zum Gebet, man geht abends zum Gebet. Sie beginnen die gute Nachricht von der Liebe Gottes in dieser Stadt auszubreiten. Und dann passiert ihnen was. Eine Dienerin verfolgt sie richtig gehen. Die geht immer hinterher. Immer wenn sie die sieht, geht sie hinterher und sagt, das sind Menschen, die verkünden euch die Wahrheit. Jetzt muss man mal fragen, warum Paulus das abgestellt hat. Ja, ich meine, kann er nicht Propaganda verstehen? Kann er nicht sehen, dass das gut ist? Muss er nicht selber schreien? Warum hat Paulus das abgestellt? Lest die Geschichte mal oder hört sie, als würdet ihr sie zum ersten Mal hören. Was soll das denn? Er unterbindet Evangelisation. Ja, da bin ich auch nicht weitergekommen. Vorschläge. War der falsche Geist? Kann nicht auch ein böser Geist Gutes tun? Aus Versehen. Ja, also wenn man das so liest, ne? Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Es klingt ganz gut, aber es kann ja auch sein, da steht, sie schrie. Diese Menschen da, das sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die verkünden euch den Weg des Heils. Also man weiß ja nicht, wie sie es geschrien hat, aber auf jeden Fall war es eine Art und Weise, die dem Evangelium, die der guten Nachricht so entgegengesetzt war, dass Paulus gesagt hat, jetzt reicht es. Versteht ihr? Das ist manchmal das Problem, wenn man was liest, dass man nicht hört, wie es gesprochen war. Auf jeden Fall hat das das Evangelium behindert, anstatt das Evangelium zu fördern. Und nach vielen Tagen war Paulus aufgebracht und wendet sich zu diesem Geist um und sagt, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von hier ausfährst. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Da müssen wir jetzt einen Moment innehalten und feststellen, dass es eine Realität hinter der Realität gibt. Viele Menschen lesen die Evangelien und lesen die Apostelgeschichte und sagen, ja, das ist ja vieles so berichtet und schon, aber diese ganze Sache mit Geistern und bösen Geistern, wir leben doch im aufgeklärten 21. Jahrhundert. Und ich muss diesen Menschen sagen, egal wo du herkommst und egal was du für einen Hintergrund hast, wenn du in andere Kulturen guckst, die wissen von diesen Geistern und die erleben auch Geister. Und wenn du in unsere Kultur guckst, ist das genau das Gleiche. Guck dich doch mal um und sieh, Esoterik ist am Blühen. Dort drüben, der geht zum Arzt und dann geht er zum Beschwörer und dann geht er zum Gesundbeter und dann geht er wieder zum Arzt. Warum? Ganz bestimmt nicht, weil er nicht an Geister glaubt, weil er glaubt, dass das Ganze wirkt. Es ist reell, es ist realistisch, es geschieht. Und aus dem eigenen Erleben können viele hier bezeugen, ja, sie haben auch schon Begegnungen gehabt mit bösen Geistern. Also hier dieser böse Geist, der Paulus aufbringt und dann sagt er, ich gebiete dir, dass du ausfährst und er fährt zur selben Stunde aus. Jetzt muss man Paulus aber nochmal was fragen. Hat er denn nicht gewusst, was passieren würde? Ich meine, der war doch so ein richtiger Diener Gottes und gut, auch wenn es ihn stört, hat er denn nicht gewusst, was passiert? Denn als nächstes, als ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, hübsch gesagt, ne? Die Hoffnung auf Gewinn war ausgefahren, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden. Sie verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Also die Herren sehen, dass die Hoffnung auf Gewinn ausgefahren ist. Sie ergreifen die Hauptleiter, Paulus und Silas. Sie binden ihre Hände, sie fesseln sie, dass sie sich nicht wehren können, dass sie nicht flüchten können. Sie schleppen sie auf den Markt. Der Markt war damals der Platz, der Marktplatz, auf dem Recht gesprochen wurde, auf dem gehandelt wurde, auf dem Rechtsgeschäfte stattfanden. Und da waren offensichtlich gerade die Oberen der Stadt und die Stadtrichter zusammen und hatten eine Gerichtssitzung. Die hatten damals noch keinen Justizstau, dass sie jetzt 3 Jahre hätten warten müssen, sondern sie sind nahtlos mit denen dahergekommen und haben gesagt, hier, die verkünden Ordnungen, die uns widersprechen. Das sind Juden, die verkünden jüdische Ordnungen und wir sind Römer. Wir dürfen auf die nicht hören. Die bringen die ganze Stadt in Aufruhr. War nicht das, was sie wirklich gestört hat, ne? Gestört hat sie, dass der Gewinn dahin war. Und es war auch ein reiner Racheakt, weil der Geist war weg. Die Magd konnte nicht mehr wahrsagen. Wir wollten einfach nur aus Bosheit und Rache dafür sorgen, dass das aufhört. Dann wendet sich das Volk gegen sie. Das Volk hört das und das Volk wendet sich gegen sie. Und dann kommt sofort die Urteilsvollstreckung. Wir werden später feststellen, dass das nicht ganz im Sinne des römischen Rechtes war. Aber es ist ganz interessant. Da kommt so eine Intrige. Paulus und Silas verkünden gerade noch das Wort Gottes. Und haben Erfolg und dann unterbinden sie eine Sache, die sie stört. Und dann werden sie abgeführt und aus Rache der Gerichtsbarkeit überantwortet. Das Gericht sagt, weil das Volk dann aufkocht, schlagen. Es hört also auf das Volk. So, und jetzt sind wir mittendrin in der Geschichte. Das Volk wandte sich gegen sie, die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 23. Als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Hart geschlagen ist eigentlich die präzisere Übersetzung, denn es wurden nur 40 Schläge minus einen gegeben. 40 Schläge war das maximale Urteil. Einen hat man weggelassen, sicherheitshalber, damit niemand zu stark bestraft wird. Hat man die also nur 39 Mal geschlagen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten zu schlagen. Ich habe leider nichts hier, ich möchte auch nichts kaputt machen, aber ihr könnt euch das vorstellen. So ein dünnes, langes Rohr, mit dem geschlagen wurde. Ja, da gibt es die Möglichkeit, mal so ein bisschen drüber zu ziehen. Das tut schon richtig weh. Oder es gibt die Möglichkeit, mit voller Inbrunst richtig auszuholen. Ja, die sind festgemacht irgendwo, die können sich nicht wehren. Wenn es fies ist, dann sind sie so festgebunden, dass die Haut spannt, und dann richtig durchziehen. Und das 39 Mal hintereinander. Es gibt einen Film, der heißt The Passion of Christ. Ihr kennt den zum Teil, die Passion Christi. Der Schauspieler wurde einmal versehentlich geschlagen. Einen einzigen Streich. Ja, normalerweise ist das ja alles mit Kameraeinstellungen und Winkeln und Ähnlichem. Er hat gesagt, er hat mehrere Minuten erstmal überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Dann hat er geschrien und nach einem halben Tag begann der Schmerz nicht mehr so ganz brennend und drückend zu sein. Das ist die Qualität an Schmerzen, die einem durch diese Bestrafung zugefügt wird. Also, hart geschlagen. Nicht einfach nur so, sondern sie werden erstmal hart geschlagen. Da fragt man sich, ja Herr, also da sind diese zwei großen Diener und die verkünden dein Reich, die bringen Menschen zum Glauben, die bringen die gute Botschaft, die unterbinden Störungen, dann werden sie verleugnet und ohne Urteil kommen sie in das hier rein. Ja, ist das die Art und Weise, wie deine Diener belohnt werden? Und da dürfen wir uns dann auch mal selbst fragen, ne? Nicht nur so eine Geschichte hier, so eine historische lesen, sondern habe ich den Grundgedanken, wenn ich das Reich Gottes baue, dass es mir immer gut geht? Oder könnte sowas auf mich auch zukommen? Und wie würde ich dann reagieren? Was würde ich dann machen? Hart geschlagen worden, das Blut läuft vom Rücken, sie haben offene Wunden und dann werden sie liebevoll aufgenommen, man schmiert ein bisschen Salbe rein und sagt, ja, das tut mir leid, unser Rechtssystem ist leider so, aber jetzt bringen wir dich nett ins Krankenhaus und damit das gepflegt wird. War das damals so? Nein, nicht wirklich. Man nimmt sie, man wirft sie ins Gefängnis. Das war nicht so ein Luxusknast wie heute. Ich meine, Gefängnis ist nie schön. Gefängnis ist nie schön, ich weiß nicht. Wer von euch war schon mal im Gefängnis? Zu Besuch. Ist eine bedrückende Atmosphäre, böse Menschen, die anderen Menschen Böses angetan haben und weiterhin Böses tun möchten, sind dort, man ist in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, die Gedanken sind dort sehr, sehr finster. Aber das Gefängnis damals, das war höchstwahrscheinlich einfach ein Steinblock, kalt, ungeheizt, wurde nicht regelmäßig sauber gemacht, der vergittert war, der vielleicht irgendwo noch ein Luftloch hatte. Später stellen wir fest, es gab ein inneres Gefängnis, also gab es was, was noch mal furchtbarer war. Und da hat man dem Aufseher befohlen, sie reinzuwerfen und gut zu bewachen. Kerkermeister. Um den Kerkermeister geht's mir heute. Und um andere auch. Sicher zu verwahren, Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung bedeutet normalerweise, lieber Kerkermeister, wenn dir einer davon entkommt, stehst du mit deinem Leben dafür ein. Ist so, ne? War damals so. War der Kerkermeister ein besonders böser Mensch? Nein. Der hat einfach seinen Job gemacht, der hat einfach seine Aufgabe gemacht. Ne? Vielleicht hat er seine Arbeit sogar geliebt, ich weiß es nicht. Kann es mir nicht vorstellen, aber Menschen nehmen, ins Gefängnis bringen, dort dafür zu sorgen, dass sie ab und zu ein bisschen Wasser und Brot kriegen, ein bisschen Bestechungsgeld annehmen, abends sich schön hinzusetzen mit Frau und Kindern. Die Kinder spielen das, was Kerkermeisterkinder so spielen, ne? Foltern von kleinen Strohpuppen und so. Nach des Tages Arbeit ganz genüsslich und am nächsten Morgen mal wieder zu gucken, die nachts gestorben sind, aus dem Gefängnis rausräumen und registrieren lassen, dass die jetzt nicht mehr da sind. Wieder ein kleines Bestechungsgeld annehmen, wenn Leute kommen, die denen was Anständiges zu essen bringen wollen. Ja, so ein ganz normales, ich sag mal, Beamtenleben. Ja? Für die damalige Zeit. Ich glaube nicht, dass der Mann besonders böse war, sondern einfach so, wie der damals so war, in der Stadtverwaltung, nicht? Ich weiß nicht, was der heute machen würde. Wenn er jetzt nicht im Kerker wäre, ob der dann irgendwo die Baustellenaufsicht führen würde oder sowas. Das ist ein ganz normaler Job so. Jetzt nicht gerade von 9 bis 5, weil wenn die nachts geschrien haben, musste man schon mal nachgucken, was los ist. Aber trotzdem, das war ein ganz normaler arbeitender Mann, der vielleicht nicht ganz glücklich war, der vielleicht in seiner Jugend auch was anderes hätte werden wollen, aber dann war da diese freie Stelle als Kerkermeister und er hat sich drauf beworben und er hat eine nette Frau kennengelernt und die haben geheiratet Und dann war er Kerkermeister, hatte sein sicheres Einkommen, konnte mit seinem Job gut umgehen, hat den immer schön sauber ausgeführt. Und das war es einfach so, sein Leben. Ne? Der war ganz normal in seinem Leben drin, hat ganz normal gelebt. Und dann kommen diese geschlagenen Typen. Ihm ist es eigentlich relativ egal, was die getan haben. Der Kerker ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Er nimmt die und sperrt die ein, bekommt den Befehl. Auf die musst du gut aufpassen. Das heißt, er weiß, wenn die ihm irgendwie abhanden kommen, dann geht's ihm vermutlich ans Leben. Deswegen, als er diesen Befehl empfangen hatte, da warf er sie in das innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Wie gesagt, das war ein Fachmann für seinen Bereich. Der wusste, wenn ich ganz sicher gehen will, egal was passiert, und selbst wenn nachts die Kinder aus Versehen mal mit den echten Gefangenen spielen und da aufschließen, statt mit ihren Strohpuppen, wenn die im inneren Gefängnis sind und die Füße auch noch festgeschlossen sind, dann ist alles gut. Also, Paulus und Silas, geschlagen, offene Wunden, werden ins Gefängnis gebracht, mit den Füßen eingeschlossen. Ja, wir hatten uns schon die Frage gestellt, ob Gott auf seine Diener nicht besser aufpassen kann. Fragt ihr euch das auch manchmal? Manchmal so, wenn euch irgendwas zustößt, warum muss das mir passieren? Was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? Ich glaub's ja wohl nicht. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Erstmal noch eine Frage. Gefängnis und das innere Gefängnis. Ins innerste Gefängnis, wo waren die anderen Gefangenen? Gab es da hübsche kleine Einzelzellen oder Zweierzellen? Was meint ihr? Konnte man sich damals normalerweise nicht leisten. Ne? Wenn man jemand da absondern wollte, gab es eine einfache Methode, nicht nur Füße festschließen, sondern auch die Arme festschließen. Aber Steine waren teuer, Bauen war teuer, das heißt, die Gefangenen waren alle in einem Raum. Ja, was machen Gefangene, wenn andere Gefangene kommen, neue? Die sagen, och, ihr Armen, was habt ihr getan? Seid ihr auch so unschuldig hier wie wir? Lasst uns einen Chor gründen. Hm? Machen die sowas normalerweise? Die sind da seit 2, 3, 4 Jahren drin, schimmeln, faulen, verhungern. Und dann kommen neue Menschen rein. Was machen die mit denen? Spotten. Böse Scherze, böse Witze, ja. Was seid ihr denn für welche? Guck mal, Juden, lass mal die Hosen runter. Ja, die machen sich richtig lustig über die. Ihr müsst euch da mal reinversetzen. Ich weiß nicht, ich bin in einem Internat aufgewachsen, in dem die Leute zum Teil freiwillig da waren und zum Teil, um Jugendstrafe zu vermeiden. Und das Niveau ist so, da kommt ein Neuer, erstmal pricken, erstmal gucken, erstmal testen, ein paar Spottlieder drüber singen, ja, vielleicht ein bisschen seine Portion. Weißt du schon, dass du die ersten 3 Tage deine Portion mir geben musst? Ja, so in der Richtung. Da kommen die rein in diese Atmosphäre. Das ist kein hübscher Einzelknast, in dem sie sitzen und wo dann der Aufseher kommt und fragt, war das Abendessen recht? Sondern das ist eine echte, heftige, harte Sache, der sie da ausgesetzt sind. Finsterster Spott. Und jetzt die Gelegenheit, mal so richtig sauer zu werden, zu sagen, Gott, das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Ich habe mein Zuhause verlassen. Ich bin auf die Straße gegangen. Der Esel war unbequem, bis er gestorben ist, und dann war das Laufen noch unbequemer. Dann bin ich in diese blöde Stadt gekommen und habe 4 Wochen lang geguckt, wo ich Leute kennenlernen kann. Dann habe ich Menschen gefunden, denen ich dein Wort verkündigen konnte, da hat sich auch eine bekehrt. Ich dachte, endlich mal nach einem halben Jahr geht hier was und jetzt das. Diese ganzen Typen hier, ich glaub's nicht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wer von euch würde diese Möglichkeit wahrnehmen? Ihr braucht euch nicht zu melden. Das ist ein Problem, das ist ein echtes Problem. Paulus und Silas waren nicht so. Um Mitternacht aber beteten sie und lobten Gott. Warum? Warum konnten die das? Warum konnten die in dieser Situation Gott loben? Aus einem einzigen Grund. Weil sie nicht erst im Gefängnis damit angefangen haben, sondern als es ihnen gut ging. Als es ihnen gut ging, haben sie gesagt, egal was geschieht, das Gute oder das Schlechte, wir werden dich loben. Und diese Grundeinstellung ihres Herzens, diese Grundeinstellung, die hat sie da drin bewahrt. Wenn sie die nicht gehabt hätten, wäre dann in diesem Gefängnis irgendwas Positives passiert. Wenn sie angefangen hätten, genauso wie die anderen Gefangenen zu sagen, also das ist das Allerletzte, ich weiß ja nicht, ob ihr unschuldig seid, aber wir sind es auf jeden Fall, das war nämlich so und wir haben noch nicht mal ein richtiges Urteil. Sie wären weder rehabilitiert worden, noch wäre sonst irgendwas passiert, irgendwas Positives. hätten sie nicht in guten Zeiten diese Gewohnheit entwickelt. Und dir geht es genauso. Wenn du so bist, dass du in diesen Situationen, in denen du steckst und in denen du dich fragst, Herr, soll es das gewesen sein? Ich habe das getan und das getan. Warum geschehen die schlechten Dinge den guten Menschen? Wenn du in diese Situation kommst und du bist nicht so vorbereitet, dass es eine Gewohnheit ist, Gott zu loben, geht es uns gut, loben wir ihn. Geht es uns schlecht, loben wir ihn auch. Wenn du nicht so vorbereitet bist im Herzen, dann blockierst du den Segen, den Gott durch dich auskippen will. Dann blockierst du das, was Gott im Leben von anderen freisetzen will. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Das zeigt mir noch eine zweite Sache. Sie haben diese Gewohnheit, gut von Gott zu denken und ihn zu preisen, nicht nur entwickelt im Hinblick auf die guten Dinge, in denen sie waren. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja Herr, du hast mich frei gemacht, du hast mich gesegnet, du hast mir ein Auto geschenkt, du hast mir eine hübsche Frau geschenkt, die Kinder sind auch ganz gut geraten, ich habe eine gute Arbeitsstelle, ich preise dich dafür, ich preise dich, dass du so gut bist. Ja, gibt es diese Menschen? Aber was passiert dann? Ne? Die Frau kriegt Krebs, die Arbeitsstelle wird gekündigt, das Haus wird alt und baufällig und sein Lobpreis ist weg. Ja? Das ist kein Fundament. Das ist kein Fundament, auf dem man stehen kann. Und das ist auch kein Fundament, das diesen Lobpreis erzeugen wird, der in diesen Situationen dann einfach durchbricht. Sie haben also diese Gewohnheit, Gott zu preisen und zu loben, nicht entwickelt, weil Gott in ihrem Leben Segen geschenkt hat, sondern weil Gott so ist, wie er ist. Sie haben diese Beziehung zu Gott gehabt, diese enge Beziehung zu Gott, und sie wussten, egal wie die äußeren Umstände sind, Gott ist gut und seine Liebe trägt mich. Und ich habe eine Zukunft, ich habe eine Ewigkeit vor mir, die herrlich ist. Und das, was in dieser Welt schlecht läuft, ist relativ leicht. Paulus hat das mal geschrieben. Es geht schnell vorbei und es erzeugt ein Übermaß von Herrlichkeit in der Ewigkeit. Also aus dieser Beziehung raus hatten sie einfach Lob im Herzen. Und das hat sie um Mitternacht geweckt und hat sie Gott preisen lassen. Für dich ist das wieder genau das Gleiche. Wenn du dich heute entschließt oder wenn du dich schon entschlossen hast, in diese Grundeinstellung des Herzens reingehen zu wollen, dass dein Herz erfüllt ist von Lob, egal was in deinem Leben geschieht, dann tu das im Hinblick auf Gott, nicht im Hinblick auf Gaben. Und die Gefangenen hörten sie. Es ist ja jetzt nicht weiter schwer, nicht? Die waren ja in einem Raum eingesperrt. Die konnten nicht weg. Eine der besten Gelegenheiten für Evangelisation. Ja, das ist so. Paulus wurde später auf eigenen Wunsch hin überstellt in Festungshaft in Rom. Er hat sich auf den Kaiser berufen. Das heißt, Soldaten der kaiserlichen Garde mussten ihn bewachen. Also er war unter Hausarrest, lesen wir später in Apostelgeschichte. Und das war genial, ne? Die Typen von der Garde haben sich gedacht, oh, na gut, ist ein einfacher Drückeberger-Job. Und er hat sich bei Schichtwechsel gedacht, oh, neue, prima. Dich kenne ich doch schon. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei, so sehr hat Gott die Welt geliebt, hast du, glaube ich, gesagt. Richtig. Ja? Das ist, und man macht sich da auch keine Vorstellung, was für ein Segen Gott ausgegossen hat durch diesen Hausarrest. Die kaiserliche Garde, das war das, was dicht am Kaiser dran war. Das waren Leute von Einfluss, das waren Leute, nicht einfach Soldaten, sondern die kamen in Häuser und in zu den Edelmännern, zu den Vornehmen damals und haben dann dort erzählt, wenn sie sich bekehrt haben. Ne? Also ja. Aber wir kehren mal zurück hier ins Gefängnis. Mitternacht, die Unversorgten in medizinischer Hinsicht preisen und loben Gott und die Gefangenen hören sie. Und dann kommt auch Gott ins Spiel. Ich möchte nicht, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, dass das ein Patentrezept ist. Na gut, ich muss zu dieser Herzenshaltung kommen, dass ich Gott lobe. Und dann ändert er meine Zustände endlich. Du bist gut. Du bist mächtig. Ich preise dich. Die Umstände sind immer noch so, wollte ich nur mal nebenbei bemerken. Ja, das wird nicht funktionieren in dieser Form. Aber hier, da greift Gott dramatisch ein. Es gibt eine Geschichte von Daniel, als seine Freunde in den Feuerofen sollten, um Auswahl Feuerofen gegrillt werden oder anbeten. Und sie sagen, Wir wissen nicht, ob unser Gott uns retten wird, aber wir wissen eins, wir werden uns nicht vor dir, König, niederwerfen. Das ist die Einstellung, die ich meine. Ne? Gut, aber hier greift Gott ein, es geschieht ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Sogleich öffneten sich alle Türen, von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus seinem Schlaf auffuhr und die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, da zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Ja, ist klar. Der liegt friedlich im Bett, er hat nochmal gut gegessen, die Kindlein haben ihre Strohpuppen wieder zusammengeflickt und auch für die Nacht weggesperrt. Die beste aller Ehefrauen ist bei ihm, alles ist ruhig und friedlich, er hat einen guten, erfolgreichen Arbeitstag hinter sich. Und dann, nachts, beginnt es plötzlich zu beben. Wir befinden uns hier im Umfeld der vorderen Türkei, da kommt sowas gelegentlich mal vor. Er macht sich Gedanken, es wird stärker. Oh, er geht zur Haustür, denn in der Haustür steht man am sichersten, wenn das Haus zusammenbricht. Und dann sieht er es. Die Gefängnistüren sind offen. Die Gefängnistüren sind offen. Die Gefängnistüren haben nicht gehalten. Die Tür ist offen. Ihm fällt wieder ein, da waren diese zwei Typen, die ich geschlagen bekommen habe, die ich in den Block geschlossen habe. Und man hat mir gesagt, scharf aufpassen, ich stehe mit meinem Leben dafür ein. Wenn die weg sind, war's das. Und er sagt, ich will gar nicht erst geschlagen werden. 39 Schläge und dann im Anschluss daran eingesperrt, bis das Urteil vollstreckt wird. Nein. Und er zieht seine Waffe und er will sich reinstürzen und dann ruft Paulus aus dem innersten Gefängnis. Interessant, woher hat Paulus das gewusst? Er hat es im Geist gesehen, vermute ich mal. Paulus ruft aus dem innersten Gefängnis, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Ja, also einmal, dass Paulus und Silas da drin waren als geistgeführte Charismatiker, das ist ja klar. Aber die anderen, warum sind denn die ganzen Gefangenen nicht abgehauen? Hallo? Die waren da seit Jahren drin, die waren am Verschimmeln. Nein, aber ich finde das ganz erstaunlich. Vielleicht waren auch ein paar Frische dabei. Aber die sind alle da. Also zum einen mal nochmal so eine Sache zum Lobpreis. Wir hätten ja kein Problem, Gott zu loben, wenn nicht ausgerechnet andere dabei wären. Die Gefangenen haben das gehört. Und dann sehen die Gefangenen das Erdbeben. Und dann geht die Tür auf und sie haben die Chance, raus und weg, so schnell wir können, und sie bleiben alle da. Bleiben alle da. Da fordert der Aufseher ein Licht und stürzt hinein und fällt zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Leute, das ist der Grund für die ganze Geschichte. Um diesen Beamten, diesen rechtschaffenen Mann in diese Position zu bringen. Und Paulus und Silas werden gesagt haben, das war es wert. Paulus schreibt später einmal, ich selbst wünsche, von Gott getrennt zu werden und verdammt zu sein, wenn nur einige meiner Brüder der Juden verstehen würden, worum es wirklich geht, dass es nicht darum geht, hier in dieser Welt Herrschaft zu erhalten durch Gott, sondern dass es um eine Ewigkeit geht. Dass es nicht darum geht, dass Jesus Christus ein guter Mann war, sondern dass es darum geht, zu ihm zu kommen und zu sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Der Kerkermeister fällt ihm zu Füßen, er zittert und er fragt, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er hat es verstanden. Wir dürfen auch nicht nach Schema F und Standard verkündigen. Nicht so, ich verkündige diese Botschaft und diese, das hier hat Gott vorbereitet, um diesen Kerkermeister aus seinem Beruf, aus seinem geregelten Ablauf rauszureißen und in das Reich Gottes hineinzubringen. Aus einer Vergangenheit, die vielleicht schlimm war, aber aus einem Weg, der in die Hölle geführt hat, der weggeführt hat von Gott, hinzubringen auf den Weg zu Gott. Das Johannesevangelium beginnt mit den wundervollen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus Christus. Und dann etwas später und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis kann es nicht auslöschen. Und das erleben wir hier. Und das werden wir erleben, wenn wir zu dieser Herzenseinstellung des Lobens kommen, des Gottpreisens, unabhängig davon, wie die Umstände sind. Dann werden wir erleben, dass Umstände sich verändern und das Licht in die Finsternis scheint. Dass dieser Busch auseinandergebogen wird und die große Hand von oben kommt, aus dem Licht rauskommt und den kleinen Jungen hochzieht und frei macht und sagt, du hast ewiges Leben. Was geschieht weiter? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden oder selig werden. Man darf das jetzt nicht als Automatismus sehen, ja. Edgar P. glaubt, wuck, auf wunderbare Art und Weise ist seine ganze Sippe im Himmel. Verstehen manche so, ja. Wer von euch, Entschuldigung, ich sollte mich nicht lustig machen, wer von euch versteht das so? Keiner. Manche Leute sagen, ja, wenn einer glaubt, dann soll doch das ganze Haus gerettet werden. Nein, das war der natürliche Weg, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat. Dieser Kerkermeister, der hatte im Anschluss daran nichts Eiligeres zu tun, nachdem er erfahren hat, wie gut Gott ist, nachdem Gott sein Leben gerettet hat, buchstäblich, nachdem er im Herzen gemerkt hat, jetzt bin ich frei von der Sünde, bisher diente ich einem finsteren Meister, jetzt diene ich dem Herrn Jesus Christus. Der ist weitergegangen, der ist zu seinen Verwandten gegangen, der ist zu allen gegangen, die er kannte und hat gesagt, wisst ihr, was mir passiert ist? Und dann hat er die Geschichte erzählt. Ja? Mit theologischen Argumenten tun sich Leute sehr, sehr leicht zu diskutieren. Aber einem Erlebnisbericht, da kannst du nur sagen, okay, gut, du hast Gott so erlebt, ich kann damit nicht diskutieren. Jedenfalls sagten sie ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Also die Kernpersonen hier, um die es mir heute ging, das ist einmal Paulus und Silas und die Herzenseinstellung und das andere dieser Kerkermeister. Und ich bitte euch, geht zu Gott und lasst euch den Blick für die Kerkermeister dieser Welt schenken. Für die Leute, die um uns rum sind, für die Leute, die zufrieden sind in ihrem täglichen Ablauf, bei denen alles in Ordnung ist, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht, aber die in die Situation kommen müssen, dass sie zittern vor Furcht vor Gott, nicht vor Angst, aber aus Furcht vor Gott und dass sie sehen, ich muss gerettet werden. Meine Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Jedenfalls nimmt dieser Kerkermeister sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wäscht ihnen die Strieben, also die Wunden aus. Und dann lassen sie sich alle taufen. Er führt sie ins Haus und deckt den Tisch und freut sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen ist. Da ist mehr Freude über jeden Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, die keine Buße leisten müssen, diese Freude im Himmel. Also bei ihm ist die Freude im Himmel darüber, was hier geschehen ist, und die Freude auf der Erde. Dann wird es Tag, den Stadtrichtern wird etwas unwohl. Sie senden die Amtsdiener und sagen, lasst diese Männer frei. Der Aufseher überbringt Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Jetzt kommt heraus und geht hin in Frieden. Also, der Kerkermeister darf dann auch noch die Botschaft überbringen. Die ganze Geschichte hier wurde so arrangiert, damit ich frei werde und jetzt dürft ihr gehen. Und dann kommt auch noch eine Rehabilitation, da kommt eine Wiederherstellung, da kommt eine Wiedergutmachung. Paulus sprach zu ihnen, die haben uns ohne Recht und ohne Urteil öffentlich geschlagen. Ihr erinnert euch, das Volk hat getobt, das Volk hat gesagt, ah, das geht doch so nicht. Und dann haben sie einfach Kleider runterschlagen, einsperren, dann sehen wir mal weiter. Da war kein Urteil dazwischen. Und Paulus sagt das, sie haben uns ohne Recht und ohne Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen. Und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, die sollen selbst kommen und uns hinausführen. Dem Amtsdiener wird unwohl. Er berichtet diese Worte den Stadtrichtern. Die Stadtrichter fürchten sich, als sie hören, dass es sich um römische Bürger handelt. Es gab damals Bürger erster Klasse und Bürger zweiter Klasse und dann noch ein paar Klassen mehr. Und die Bürger erster Klasse, die hatten das Stadtrecht, das Geburtsrecht Roms. Das waren Römer. Und die dachten, das sind so ein paar dahergelaufene, gammlige Juden, die wir irgendwo überfallen haben als ganzes Volk, also wir Römer haben das, und das sind rechtlich gesehen Untermenschen. Und jetzt kommt einer dieser Untermenschen daher und sagt, übrigens, ich habe das Geburtsrecht in Rom, ich habe das Stadtrecht in Rom. Ihr könnt mich nicht einfach ohne Urteil schlagen. Also fürchten sie sich und kommen, die Stadtrichter selbst, und reden ihnen gut zu, führten sie heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Könntet ihr vielleicht bitte rauskommen und gehen? Die Wunden hat das natürlich nicht geheilt. Es hat auch nicht geholfen, dass die Wunden schneller geheilt haben. Aber es hat sie vollkommen wiederhergestellt. Es hat also dazu geführt, dass ein Gefängnisaufseher mit seinem gesamten Haus, mit allen, die ihn kannten, gerettet wurde und in den Himmel kommt. Es hat dazu geführt, dass der Ruf in dieser Stadt wieder vollkommen hergestellt wurde. Das heißt, das Evangelium konnte dort weitergehen. Und es hat dazu geführt, dass die ganzen anderen Gefangenen, die sogar noch weniger Chance gehabt hätten, vom Reich Gottes zu hören als der Kerkermeister, dass die auch angerührt wurden. Hier wird nicht berichtet, ob sie sich bekehren, aber sie sind so stark berührt, dass die Tür offen steht und sie sagen, nein, ich muss sehen, wie diese Geschichte hier weitergeht. Ja, wir hatten eingangs gesagt, die Apostelgeschichte hat ein offenes Ende, weil sie mit uns weitergeht. Amen.